Pro und Konter diese Woche, leider, ohne Waldi Hartmann und ohne Marcel W. Perren. Dafür bin ich aus der Ferien zurück. Tut mir leid, ich wäre auch gerne noch ein bisschen geblieben. Wir reden über den FC Basel, aber nur, weil unser Produzent das will. Wir reden über den FCZ, natürlich, weil unser Produzent das will. Und wir reden über diverse Verschwörungstheorien, weil uns das gefällt. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Pro und Konter. Grüezi wohl. Herr Gysi.
Was?
Zurück aus der Ferien.
Ja.
Willkommen. Hallo.
Herzlichen Dank, es war schön, aber nach zu kurz.
Nach einer Wochenpause.
Viel zu kurz.
Ich darf schon ankündigen, ich verabschiede mich nächste Woche für zwei Wochen in die Ferien. Das ist die Premiere, ich war noch nie während einer Hockeysaison in der Ferien. Gewesen.
Noch nie? Auch nicht, wo du aktiv warst?
In der Ferien, nicht vielleicht mal verletzt und dann zur Kur irgendwo.
Eben, also dann dürfen wir wegfahren?
Ja, aber kommt darauf an, wohin. Also es muss schon noch irgendwo
Sinn machen.
Im Einklang mit der Anforderungen an den Profis sein, glaube
ich. Gut, aber das kann
Ibiza man ja zum Beispiel, ja, könnte man vielleicht irgendwie noch erklären, wenn man ziemlich viel Fantasie hat. Aber
eben, ich meine, in Ibiza gibt es wahrscheinlich hervorragende medizinische Einrichtungen, ein gutes Klima, vielleicht gerade immer während einem langen Winter nicht unerheblich, dass man auch mal etwas ein bisschen auftankt, etwas für die Seele dann auch noch tut.
Man könnte für sich beanspruchen, dass man müsse im Salzwasser baden.
Genau. Aber da gibt es ja mittlerweile Thermalbäder, die das auch anbieten, ärgerlicherweise. Von dem her.
Ja.
Gut, ich weiß nicht, ob das in deiner Zeit schon so war.
Doch, doch. Thermalbäder hat es dort schon gegeben.
Mit Salzwasser auch.
Ich nehme es an. Allerdings muss man sich da ein bisschen vorsehen. Was heisst das so schön? Mancher fährt gesund ins Bad und kehrt zurück von dort malat. Also man kann sich irgendetwas einfangen,
man steckt
dort
sich
in dem Klima
unter
von den Thermalbädern.
Ja, es soll Thermalbäder geben, wo eher Viren und andere Schleudern sind. Genau. Aber das müssen wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Zurück aus der Ferien ist Stichwort. Und irgendwie habe ich das Gefühl, geht man einmal weg, die Superliga spielt dreimal und dann ist ja gerade alles auf dem Kopf nicht, weil der FC Basel wird nicht anfangen gewinnen. Plötzlich. Aber hat doch einmal grosser Reine machen, hat man das Gefühl, angesetzt. Und es wirkt auch so, als ob es noch nicht ganz vorbei wäre. Wir haben uns gefragt im Vorfeld, das können wir ganz offen sagen, wenn wir überhaupt über den FCB diskutieren, ist nicht eh von allen schon alles gesagt. Und zwar mehrfach. Und dann ist unser geschätzter Produzent Daniel des Weges gekommen und hat gefunden, redet unbedingt über den FCB. Wie hat er es formuliert? Verreissen, hat er, glaube ich, gesagt.
SCB in der Luft, irgendwie so etwas. Ich mag mich, glaube ich, an diese Worte erinnern. Wir können es nicht verbürgen, aber es ist in die Richtung gegangen.
Sinngemäß.
Ja, da haben wir gewusst, dem damokles Schwert entkommen wir nicht. Da müssen wir uns stellen, dieser Aufgabe.
Jetzt muss man dazu sagen, der geschätzte Produzent Dani ist Zürcher.
Ja.
Und das hat mich überrascht. Weil sonst, wir haben über das an dieser Stelle schon geredet. Mein Eindruck ist, in Basel beschäftigen sich ganz viele Leute mit Zürich und damit, dass die Zürcher ein bisschen seltsam sind und sich komisch verhalten und blöd reden und im Sport sowieso im Normalfall schlechter sind. Im Moment, ja, das hält man in Basel ja auch für einen vorübergehenden Zustand jetzt gerade. Und umgekehrt, ich stelle in Zürich fest, ist es häufig so wie an Basel. Ja, stimmt, gibt es auch noch. Also so das, es ist ein bisschen eine ungleiche Rivalität in sehr vielen Bereichen. Es gibt also mindestens einen Zürcher, der sich für Basel interessiert und dann produziert unseren Podcast. Das ist echt schön.
Ja, man spürt ja mal ein bisschen so soziale Nonchalance im Umgang mit den Basler. So quasi, ja, ja, die kleinen Basler. Das zeigt einmal mehr, dass das grosse Zürich, ja, da schaut man ein bisschen oben runter auf die Basler, beschäftigt sich aber nicht gross mit denen, während es umgekehrt nicht der Fall ist, dass da zum Teil Aggressionen laut und wach werden. Ich weiss es nicht, als Bündner in Basel, ich sehe mich inzwischen auch als assimilierter Zürcher, weil ich schon lange da bin. Mir passt es eigentlich gut, wobei Basel, nügig Basel, ich finde es ein bisschen, es ist wahrscheinlich auch aufgesetzt und macht vielleicht Spass im Umfeld vom Sport, dass man sich ein bisschen bekämpft und neckt. Und natürlich dann auch die Schadenfreude wach wird. Das sieht man jetzt von unserem Produzenten auch. Er freut sich darauf, dass wir den FC Basel in der Luft zerreissen. Wobei ich Schadenfreude finde in dem Fall, ja, irgendwie fehl am Platz, weil es ist doch so, dass ich mir vorstelle, dass der FC Basel in einer guten Verfassung wichtig ist für die Liga, damit man auch gewisse Reizpunkte hat. Ich glaube, für Zürcher ist der FC Basel immer noch ein grösserer Reizpunkt als ein IB in Hochform zum Beispiel. Ich glaube, das Stadium noch nicht erreicht, wo man die tatsächlich als Feindbild sieht.
Aber sie arbeiten daran, weil im Moment shooten sie mit einem wirklich sehr, sehr, sehr gut bestückten Kader. Wenn hier beider Fußball sind, aber erfolgreich. Das ist ja dann der Stoff, wo man sich dann daran abschaffen kann. Der Liga-Krösus, wo sich sehr, sehr gute Spieler kann leisten, die sich andere nicht leisten können und dann zum Teil nicht einmal glänzt. Aus Berner Sicht zeigt man dann ja gut, wir sind ein gutes Ross und wir gumpen genauso hoch, wie wir müssen und die Saison ist noch lang und ein paar andere Phrasen könnten wir auch noch sagen, aber das machen wir jetzt nicht, weil wir haben keine Zeit, weil wir müssen Champions League spielen unter der Woche. Wir sehen uns am Wochenende wieder. Das ist dann Berner Haltung. Aber jetzt zurück zum FCB. Das Problem ist ja dort, Schadenfreude ist das eine. Kann man haben. Vielleicht ein bisschen Charakterfrage. Ich habe den Match zwischen Basel und Stade Lausanne-Uschi am Wochenende in voller Länge geschaut. Bewusst, im Wissen, dass uns das Thema könnte beschäftigen diese Woche. Und ich meine, das Schlimme ist, zum Teil hat man fast Mitleid gehabt. Und wir haben es an dieser Stelle auch schon gesagt, es kann einem Profisportler nicht viel Schlimmeres passieren, als wenn man Mitleid hat mit ihm. Also das Sinnbild ist der Thierno Barry, der Stürmer, der in der letzten Saison in der belgischen Liga zweistellige Anzahl Goal geschossen hat, einen Millionenbetrag verpflichtet worden ist. Und, ja, schon in der Conference League Quali zur tragischen Figur geworden ist mit Platzverweis. Goal geschossen, Penalty verursacht, das ganze Programm durchgemacht in seinen ersten zwei Matchen. Jetzt hat er eine riesige Chance gehabt zum Ausgleichen gegen Stade Lausanne-Uschi. Und man hat ja zwar gemerkt, dass die Mannschaft auseinandergeflogen ist, nachdem sie das Gegengoal bekommen hat. Wahrscheinlich ist aber die Dynamik dieser Mannschaft dermaßen fragil, dass es eben vielleicht dann auch, wenn er den macht, vielleicht wieder anders aussieht. Aber er macht ihn eben nicht zum 1-1 Ausgleich, sondern er rutscht aus, ohne überhaupt, oder geht um. Also er kommt irgendwie zu faul, ohne überhaupt zum Schuss zu kommen. Also es ist ein klassischer, also wirklich verstolpern. Triff hat es noch selten so gut getroffen bei einer Goalchance wie dort. Aber vielleicht müssen wir schnell eins zurück. Es ist ja viel passiert in meinen Ferien. Also Basel hat am Sonntag vor einer Woche in Yverdon gespielt. In Yverdon katastrophal gespielt, verloren. Sie haben nachher alle gesagt, inklusive dem damaligen Trainer Timo Schulz, man habe ja alles vermissen, wo der Fußball ausmacht im Grundsatz. Dann hat man am Donnerstag gegen Luzern gespielt, hat dort 1-1 gespielt, geführt, in der 81. Minute den Ausgleich bekommen. Und dann hat man am Abend sich eigentlich schon dafür entschieden, den Trainer zu entlassen. Am Freitagmorgen hat man es dann offiziell gemacht, hat den Heiko Vogel reinstalliert, wo dann unsere Hörer wissen das wahrscheinlich, Sportchef war bis jetzt in der letzten Saison. In der letzten Saison an dieser Stelle auch schon ein paar Mal thematisiert worden, weil wir gerade auch seine Aussendarstellung, wie er zum Beispiel mit Offiziellen umgeht, jetzt auch nicht wirklich begeisternd gefunden haben.
Ja, gut, man kann schnell zusammenfassend sagen, so ein grober Rückblick, es hat einen Haufen rote Karten und Platzfreis für ihn auch gegeben. Also, ist immer ganz komisch leicht dort gestanden. Man hat irgendwie den Eindruck gehabt, man ist dann froh, dass er nicht mehr an der Seitenlinie steht in dieser Saison. So.
Und das Brutale ist, jetzt ist er zurück, wieder in der Verantwortung, in der sportlichen, auch ganz direkt im Tagesgeschäft, auf dem Trainingsplatz. Und schon, als er auf den Platz kam, ist am Sonntag, ist gepfiffen worden. Also das ist, Mutti hat zur Kurve eine riesige Choreo aufgezogen gehabt, sehr schön. Übrigens lohnt sich für die, die es noch nicht gesehen haben, das vielleicht mal noch schnell zu googlen, extrem sehenswert. Ist dann so, also im Fernsehen hat man es dann gesehen, wie er im Prinzip aus dem Spielertunnel rauskommt, aus dem Garderobengang und unter dieser Plane sich so hervorbeugt und die Leute reagieren schon dort, in der Pause etwas Ähnliches und dann nach dem Match extrem. Also dort ist wirklich, die Mannschaft ist schon zum Teufel gejagt worden, kann man sagen, auf gut Deutsch. dann hat man für das tadellose Nuschi geklatscht, was auch, also eigentlich sportlich fair ist, finden wir positiv. Ist aber logischerweise ein Hohn, wenn man die eigene Mannschaft dann anders behandelt. Also schon ein sehr starkes Zeichen.
Da hat man das Zeichen gesetzt, genau. Das passiert ja üblicherweise nicht.
Genau, und dann ist der Heiko Vogel vom Platz und der ist wirklich, also auch dort hat man dann schon Mitleid haben, also härtestens auspfiffen worden, wirklich brutal. Es zeigt, also Basel ist, um es mit unserem Produzenten auch nicht zu sagen, die zerreissen sich wahrscheinlich im Moment fast selber, hat man das Gefühl.
Man hat ein bisschen das Gefühl, ja, wenn man den Zeitpunkt auch betrachtet, wo die Sachen beschlossen und durchgezogen worden sind, kann ich mir fast kaum vorstellen, dass man sich da in die Psyche vom Profi hineinversetzt hat. Also ausgerechnet vor einem Spiel, wo man wahrscheinlich sagt, den Match müssen wir unbedingt gewinnen, macht man einen Trainerwechsel. Das kann ja nur schief gehen. Also in einem Spiel, wo du eigentlich nur verlieren kannst,
das heißt den du jetzt.
Effekt auszunutzen. Im Prinzip musst du dem Spieler ja die Möglichkeit geben, in diesen speziellen Umständen, dass eben der Druck nicht so gross ist, dass es ein Spiel ist, wo man sagen könnte, vor IB zum Beispiel, ja, da erwartet man jetzt nicht unbedingt den Sieg. Da hast du die Chance, um gut auszusehen. Gegen Uschi kannst du eigentlich nicht gut aussehen. Wenn du gewinnst, heisst es, ja gut, den Match musst du einfach gewinnen, egal unter welchen Umständen. Gegen IB ist das nicht der Fall. Aber man hat eh nicht das Gefühl, dass da viel über das nachgedacht wird. Oder? Es gibt ja die These, die stinkt vom Kopf. Andererseits gibt es Gegenthese der FC Luzern, wo es auch drunter und drüber geht, aber auf dem Platz stimmt eigentlich die Leistung. Also ich glaube, das Prinzip kann man in jedem Fall einfach anwenden, egal wie die Umstände sind. Das muss man schon betrachten. Wenn man sieht, wie lange der FC Basel schon im Kriechgang ist, dann hat man fast schon das Gefühl, es hat sich überall eingenistet, das Gefühl. Und egal, wer da kommt, woher, was er vorher gemacht hat, wird sofort von diesen negativen Schwingungen erfasst. Jetzt, wie bringst du das wieder weg? Da habe ich das Gefühl, sicher nicht mit einem, der schon vorbelastet ist. Klar, der Heiko Vogel kann für sich beanspruchen, dass er das Halbfinale von der Conference League erreicht hat. Nur der Eindruck ist inzwischen längst verblichen, weil in dieser Saison ist man früher ausgeschieden aus dem Wettbewerb, spielt also keine Rolle mehr. Man hat auch nicht die Möglichkeit, die man jetzt noch gehabt hat, wenn man noch in dem Wettbewerb wäre, sich nämlich in einem Parallelwettbewerb zu bewähren oder dort Energie oder Mut zu tanken, sondern man muss sich jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren und dort mit dem Vogel an der Seitenlinie weiterzumachen. Also wenn man jetzt ein bisschen vorher schaut, kann man das kaum vorstellen, dass das die Idee ist von irgendjemandem. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und als Figur ist er natürlich beschädigt, das ist klar. Ungeachtet seiner Verdienste, die er letztes Jahr gehabt hat im internationalen Wettbewerb, da muss man schon genau Gedanken machen, ob man den weitertragen will, wenn das so übergreift auf das Publikum, die Negativstimmung und die Ablehnung auch, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut kommt. Irgendwann musst du ja darauf setzen, dass du vielleicht auf dem Publikum gedreht wirst und die negativen Nebengeräusche, die haben sicher einen Einfluss auf die Spieler, also das kriegen die ja mit und wie stark sie sich dadurch beeinflussen lassen. Aber die Grundstimmung ist negativ und das ist das Erste, was man mal umkehren muss.
Was mich erstaunt, du hast vorhin gesagt, ja, man hat nicht vom Sportler her gedacht. Bei dieser Trainerentlassung, also David Degen war die längste Zeit von seiner Karriere Profi gewesen, oder? Also er hat eine internationale Karriere angelegt. Der weiss ja eigentlich, wie ein Garderobe funktioniert. Jetzt gibt es zwei Erklärungsansätze. Entweder ist es mit dem Timo Schulz einfach wirklich nicht gegangen. Das muss so schlimm gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, keine Minute länger. Haben wir bis jetzt so noch nicht gehört. Also es war sicher nicht alles Gold gewesen, was im Sommer noch glänzt hat. Das hat man zwischen den Zielen schon können rausgehören können. Es hat auch unser Kollege Stefan Kreis am Wochenende geschrieben, mit dem, was er gehört hat aus Basel oder in Basel. Aber gleichzeitig, also das, es ist eine drastische Massnahme, oder? Und ich habe die Pressekonferenz am Freitag in voller Länge mir angehört, wo Degen und Vogel das erklärt haben. Und da muss ich sagen, mit David Degen, dem ist es, glaube ich, wirklich nicht gut gegangen in dem Moment. Also das würde ihm zu gut haben. Also dem habe ich das abgenommen. Das Problem ist, dann Heiko Vogel, dort haben sich im Nachhinein viele Leute gefragt, wie fest das ihn das denn wirklich trifft, was jetzt da passiert. Oder? Also ist relativ entspannt eigentlich immer noch übergekommen. Ist ja, hat sich ja vor über 10 Jahren mittlerweile jetzt Basel eigentlich unsterblich gemacht mit dem Spruch über Markus Steinhöfer, der gegen Manchester United im Heimspiel den Ball an die Latte schießt. Auch die eigene Latte wohlgemerkt. Er wird dann darauf angesprochen im Nachhinein und sagt, ja, einen guten Tag macht er den, oder? Hat er den Lacher auf seiner Seite gehabt. Kann man auch machen im Erfolg. Man hat wie das Gefühl, es ist ein bisschen der gleiche Heiko Vogel noch dort, der ein bisschen zu entspannt war in dieser Situation. Am Schluss ist aus Basler Perspektive scheinbar der Entscheid einstimmig gefallen, dass man nicht mehr in das Wochenende geht mit dem Timo Schulz. Im Nachhinein war es offensichtlich die falsche Entscheidung gewesen, weil wenn man mitbekommen hat, dass am Donnerstag eigentlich Mannschaft und Publikum noch eine Einheit waren. Also zu Basel, das dürfen wir sagen, haben die Fans eigentlich sehr lang sehr viel in Kauf genommen, auch wenn man sich überlegt, wo man sich eigentlich selber sieht, als Club und irgendwie so als Institution, FCB. Und das ist völlig abgeschmiert. Also dort muss man sich dann auch fragen, als Clubführung, wie nah sind wir an der Strasse jetzt?
Ja, richtig.
Ganz pathetisch gesagt. Die Frage ist,
Sensorium müssen sie ja haben, um die Signale aufzunehmen. Jetzt, klar kannst du sagen, es darf nicht der Schwanz mit dem Hund wedeln, also die Fankurve darf nicht bestimmen, was für eine Clubpolitik das wir haben. Aber ich glaube, das ist im Schweizer Fußball auch ein bisschen Pflicht, dass man das macht, weil man auf die Leute tatsächlich angewiesen ist. Man hat nicht wie in England die Möglichkeit, um die mehr oder weniger aus dem Stadion zu preisen, indem man Tickpreise erhöht und davon ausgehen kann, da kommen sofort wieder gleich viele neue. Das kommt vielleicht.
Gut, das soll man auch nicht.
Nein, eben, das funktioniert ja nicht. Also muss man mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Und die Signale aufnehmen, finde ich schon wichtig. Und was du gesagt hast, eben, also, lang hat man sehr viel Geduld gehabt.
Das ist jetzt der Protest, ist ja nicht irgendwie eine Krawallig gewesen.
Nein, überhaupt
also,
nicht.
Aber also es ist, Krawallig, natürlich ist
aber es ist ein eindeutiges Votum gewesen
vom Publikum.
Ja. Eben, und vorher, wie du gesagt hast, hat man ja wirklich das Gefühl gehabt, das Publikum ist eigentlich gutmütig. Also, die halten viel aus, die können sich irgendwo durch die Probleme, die man hat im Club auch vorstellen und reagieren entsprechend. Und jetzt auf einen Schlag das Signal, nein, mit dem nicht.
Schwierig.
Und das ist natürlich auch von den Vogeln nicht. Also das kann der tun, wenn er will. Die Mine, die er aufsetzt und die Ausstrahlung, die er dann hat, ja, quasi, ja, ja. Aber das geht dann niemandem spurlos vorbei. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass das auch aufgenommen wird nachher, dass man so nicht weitermachen kann, weil die negative Grundstimmung nachher alles beeinflusst. Oder? Also da wird man jetzt nicht mehr davon profitieren können, dass man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass das Publikum grundsätzlich immer noch geduldig ist. Ich glaube, das war das Zeichen gewesen, dass man diesen Weg nicht mitgehen wird.
Ja, also das eben, in Zürich ist man ja lustigerweise vor etwa einem Jahr am gleichen Punkt gewesen. Dort hat man dann einen Trainer, den man im Sommer gehabt hat, entlassen. Und alle waren erleichtert, als der Franco Foda gegangen ist. Dann ist ein warmherziger, heißblütiger Dan gekommen und hat den FCZ dort angeführt. Da können wir jetzt dann gerade darüber reden, wo er im Moment steht. Nämlich an einem sehr erstaunlichen Ort. Es kann so schnell gehen. Vielleicht kann man das aus Zürcher Perspektive, wie es unser Produzent Daniel würde formulieren, in Richtung Basel schicken. Es kann dann wieder schnell gehen, wenn man plötzlich wieder alles so sortiert hat, wie es muss sein. Zu Basel ist mir überzeugt, dass der Kader extrem gut ist, wo man da zusammengestellt hat. Einfach leider ein bisschen spät. Haben wir ja, Land auf, Land ab, auch schon ausführlich thematisiert. Also im Moment staunen wir ein bisschen mit dem Blick auf Basel. und dann ein bisschen Mitleid. Und das ist eigentlich das Besorgniserregendste.
Ja, doch, also Mitleid fehlt mir zur Gänze, weil das sind alles profitiert. Ja, die werden halt zur Verantwortung gezogen, wenn es schief geht. Das ist ja logisch. Das gehört halt auch zum Sport, zum Leistungssport. Weil ja die Planungssicherheit, von der wird oft geredet, vor allem im Schweizer Profisport, das ist eigentlich ein Unsinn, oder? Man muss damit rechnen. Das ist unternehmerisches Risiko, das kann schief gehen, das kann bis zum Abstieg führen. Das muss man sich auch vor Augen halten. Also, wer daheim 3-0 gegen Uschi verliert, der kann auch absteigen. Also, da muss man sich nichts vormachen. Egal wie gross und wie hoch die Qualität ist von dem Kader.
Es gibt ja eigentlich eine Strategie. Die hat einer von den Vorgängern von Timo Schulz, der ja auch auf St. Pauli Trainer war, mal formuliert, Dietmar Demuth, 90er und 0er Jahre, hat glaube ich zwei Amtszeiten gehabt. Da hat man auch seine Strategie verraten. Er plane nämlich den Gegner durch permanentes Tore schießen, zu zermürben. das ist die einzige sichere Variante, wie man so schnell wie möglich aus dem Schlamassel rauskommt. So einfach ist es vielleicht. Muss man doch noch einmal in die St. Pauli-Kiste greifen beim FC Basel. Weil wenn man 4 oder 5 Goal geschossen hat gegen Uschi, dann hat es gelangt.
Dann hat es gelangt.
Ja. Reden wir über...
Der FCZ.
Ja. Man hat es vorhin angetönt, also ich. Du bist da einfach mit reingezogen worden, ohne dass etwas
dazu getan hast. Ich habe da noch eine Frage dazu. Ist denn unser Produzent Dani als Zürcher für den FCZ oder für den anderen Club?
Ich habe ihn nie gefragt.
Es ist irgendwie nicht durchgekommen. Ich glaube, das
war
der Zürcher, ungeachtet der Zugehörigkeit.
Gibt es ja immer wie mehr von der einen und immer wie weniger von der anderen.
Also müsst ihr
man geht in davon dem aus, Lager dass er im Moment,
gut.
Man geht davon aus, dass er im Moment so gut gelaunt ist wie schon lange nicht, was den Fußball angeht, wie der FCZ. Grüßt im Moment, das ist eine furchtbare Formulierung, die ich mich immer aufrege, wenn wir sie schreiben, weil das ist so...
Grüßt von der Spitze so, oder Auflaufen,
so 80er Jahre Sportjournalismus, grüßt von der Tabellenspitze. Und da sehe ich immer so die Schwarz-Weiß-Fotos vor mir, die früher an Fußballmatchen oder so, oder bei Olympischen Spielen irgendwie, meistens Deutsche, irgendwie gross Asbach grüßt, irgendjemand, Zuschauer heben so das Ding auf, so nach dem Motto, hallo, ich bin endlich mal im Fernsehen. Grüßt, also der FCZ grüßt den Rest von der Super League, von der Tabellenspitze. Man liegt auf dem ersten Platz, nach Verlustpunkt nicht. Dort wäre IB nochmal vorne. Man hat 2 Punkte mehr als IB, aber auch ein Spiel mehr bestritten. 9 Spiele, 19 Punkte. Aller Ehren wert. Man ist noch umgeschlagen. 5 Siege, 4 Unentschieden. Bis jetzt erst 7 Gegengol bekommen, was auch Bestwert ist in der Liga. Dazu, Achtung, habt ihr fest. 19 Goal geschossen, was Bestwert ist in der Liga. Also Spitzenklub, kann man sagen.
Die Rechnung muss irgendwie aufgehen. Ja. Also, wenn du ein Spitze bist, musst du auch Spitzenwert haben. Alles andere wäre eine Überraschung. Irgendwo. Du kannst sehr viel Goal schiessen, nach dem Prinzip vom Herrn Demuth. Der Gegner zermürben die ganze Zeit mit geschossenen Goal. Dann kannst du sogar ein paar Gegengol erlauben. Wie sieht es dort aus? Haben sie dort auch Spitzenwert?
Habe ich jetzt gerade gesagt. 7. Spitzenwert.
Auch Spitzenwert. Also absolut. 19 zu 7.
Jawohl. Plus 12, wie wir ausrechnen. Mhm. Und das ist keine schlechte Leistung, weil ich ja vorher versucht, also dazu können wir später auszurechnen, wenn das der Baseball-Pitcher Tim Wakefield sein letztes Spiel bestritten hat. In welchem Alter, was mir sehr schwer gefallen ist. Es war wirklich kompliziert, weil es 10er übergang. Also von dem her muss ich mir an dieser Stelle jetzt auf die Schulter klopfen. Aber das tut nichts zur Sache. Was man vorher auch noch geschaut hat, ist der Bo Henriksen, der Trainer, der heißblütige Dan, wo in einer Woche, wir nehmen am Dienstag, 3. Oktober, am Mittag auf, in einer Woche ein Jahr im Amt wird sein. Und wir erinnern uns zurück, vor einem Jahr hat er den FCZ komplett am Boden übernommen. Also man ist dort mit, ich glaube, 4 Punkten aus rund 10 Matchen. Völlig abgeschlagen, desaströs unterwegs gewesen. Und jetzt hat er ein Jahr dafür gebraucht, um den Club an der Bauspitze zu führen. Was machen wir aus dem?
Erstmal ein Trainerwechsel-Effekt, der als Beispiel dienen kann, aber auch den Umständen geschuldet ist. Also ich glaube, mit dem Franco Foda, das hat man dann schnell gemerkt, dass dort nicht viel zusammenpasst. Und dann ist es natürlich einfach für einen, dass man von einem relativ gut besetzten Kader oder von einem ansprechend besetzten Kader ausgeht.
8 Match, 2 Punkte sind es beim FCZ.
Vorher.
Ja.
Ja. Also dann kann man schon davon ausgehen, dass der Effekt greift. Und als Typ, der Bo, relativ sonniges Gemüt, das auch atmosphärisch relativ schnell hergebracht hat. Das ist das Ergebnis davon, nach Verlustpunkt ist IB vorne, du hast vorher gesagt, die springen im Moment so hoch, wie sie müssen, haben auch Doppelbelastung.
Dreifach Belastung.
Da wird man sich, gut, ja, natürlich den Göpp nicht vergessen, aber da wird man sich schon auch müssen Gedanken machen, wie man Kräfte bündelt und wo man sie bündelt im Moment. Also, und von dem her läuft es für IB ja gut.
Gut, mit diesem üppigen Kader musst du eben Kräfte gar nicht bündeln bei IB. Das ist ja nicht so wie
ein FC. Du musst sie dem bündeln, wenn es wichtig ist, also im Moment in der Champions League. Oder? Also dort wirst du die meiste Energie rein investieren und schauen, dass in der Meisterschaft so positioniert bist, dass dann, wenn es dann vielleicht dort mal vorbei ist, oder auch wenn es weitergeht, dass du mindestens kannst mithalten und am Schluss dann noch sagst, gut, den FCZ überholen wir jetzt noch schnell.
Jetzt muss man dazu sagen, das hat man vor 2 Jahren auch langes Gefühl gehabt, oder? Also der FCZ dort auch mit einem guten Saisonstart und dann, ja, wie gesagt, natürlich inklusive unserer Fachleute, ja, das ja, leitet sich dann wieder, die Schutte gar nicht so gut, das funktioniert im Moment, aber irgendwann, spätestens eben Februar, März, setzt dann ein bei den Blinker und geht vorbei und dann ist das erledigt. Und dann hat man dort die Rechnung ohne David Wagner gemacht. Ich glaube, das war auch ein Aspekt gewesen. Also dort ist auch, da kann man auch von einem Trainereffekt reden. Da hat man den Austausch, dann ist mit dem Matteo Vanetta noch eine eher glücklose Figur ein Zeit an der Seitenlinie gestanden, bis man dann zum Wiki übergeschwenkt hat und dann gezeigt hat, was man mit einer soliden, also mindestens solid, das ist jetzt recht hart, wie der Mann gerade das Double gewonnen. Aber mit guter Büte kann rausholen aus dieser Mannschaft. Oder? Obwohl eben, wir haben es vorhin angetönt, in Bern auch nicht alle glücklich sind damit, was alles genau rausgeholt wird. Aber jetzt sind wir beim FCZ. Der FCZ hat einen neuen Sportchef, Miloš Malenović, am Montag vorgestellt worden. Jetzt nicht die ganz grosse Überraschung, weil der Mann nicht nur eine FCZ-Vergangenheit hat und eine kurze bei GC übrigens, sondern auch in den letzten 3 Monaten schon als externer Berater nach dem Abgang von Marinko Jurendić, der auf Augsburg gegangen ist, in die Bundesliga als Sportdirektor, im Prinzip schon mitgeschafft hat, ehemaliger Spielervermittler. Jetzt gibt es in Zürich Leute, die sagen, oh, das ist das Modell Degen, also jemand, der in der Spielervermittlungsbranche ist und jetzt dann auch der FCZ zu einem Umschlagplatz für internationale und nationale Talente macht. Man beteuert, man will das hier ganz anders machen. Werden wir dann logischerweise sehen müssen. Kann man heute schlecht beurteilen. Ganz grundsätzlich deine Einschätzung zu dieser Personalie.
Ich finde es sehr interessant, dass also die Spielervermittler, die Märkte kennen, wie sonst niemand wahrscheinlich, die Sportchefs sind ja auch abhängig von diesen Spielervermittlern. Zum Teil vielleicht zu abhängig auch, das sagt man so ein bisschen. Ein interessantes Projekt darum, weil dort geht es ja für ihn nicht nur darum, die besten Spieler zu finden, eben, vor allem wenn man betont, dass man nicht zum Umschlagplatz werden will, sondern tatsächlich eine funktionierende, gute Mannschaft muss zusammenstellen. Nicht genau das Gleiche, wie einfach nur Talent finden, wo man kann platzieren und dann möglichst mit Gewinn weiterkaufen. Aber für ihn sicher auch eine Herausforderung. Also ich finde es ein interessantes Projekt. Ja.
Aber das sagt ja sich eigentlich nichts aus. Interessantes Projekt, ja, nein, das kann man eigentlich fast immer sagen.
Ja, das stimmt, ja. Aber andererseits, was will man jetzt schon sagen?
Für das?
Man könnte sagen, es ist falsch. Zum Beispiel, man sollte das nicht machen. Das eben die Fragen, die sich im Umfeld dann auftun, ja, ist er dann unabhängig genug? Kann er sich lösen von seiner Vergangenheit? Dass er eben die Interessen nicht verwechselt nachher mit denen, die er vorher hat? Das wird man dann sehen. Ich glaube, da macht man sich fast zu viele Gedanken. Also, offensichtlich hat man der als fähig befunden, um den Club in diesen Bahnen weiterzuführen. Also ich denke, das wird ein Vorteil sein für den FCZ.
Also sicher ein Vorteil ist, dass man jetzt wieder einen Sportchef hat. Ich glaube, das hilft. Gleichzeitig, FCZ-Fans haben im Moment nicht so auf dem Radar, weil es sportlich so gut läuft. Miloš Malenović ist ja dann als externer Berater dazugekommen, der im Admir Memedi seinen Vertrag zur Rückkehr in letzter Grund schon bereit gelegen ist Und dann hat irgendetwas in dem Konstrukt plötzlich dazu geführt, dass man den Memedi nicht mehr wollte. Das wäre ja auch eine Rückkehr fürs Herz gewesen, logischerweise. Und man ist davon ausgegangen, dass man in der Offensive noch Verstärkung braucht. Die ist jetzt, na gut, jetzt hat der Armstrong Okoflex, der Mann mit dem wahrscheinlich besten Namen in der kompletten Super League, am Wochenende tatsächlich ein Goal geschossen, ist spät gekommen, war eine von den Offensivverstärkungen. Dort hat man jetzt nicht mehr extrem viel gemacht. Also, scheint aber offensichtlich zu funktionieren. Mit einer Kombination aus Afrié, Marquesano, Okita, Rohner und wer dort vorne alles noch unterwegs ist. Und am Schluss landen wir wieder bei der Frage, jetzt hat Zürich einen neuen Sportchef. Wie lange aber hat man noch den Trainer, dem sein Vertrag läuft aus Ende der Saison? Eigentlich muss man dem ja sagen, los, Bo. Was willst du? Wie viel darf es sein? Darf es noch ein bisschen mehr sein von dem? Also, wer eine Mannschaft innerhalb von 12 Monaten vom letzten auf den ersten Platz führt, das muss ja ein Wundermann sein.
Es muss ein Wundermann sein, richtig. Ja. Die Frage ist, was ist seine Perspektive? Sieht er den FCZ als Sprungbrett, so wie es der andere Breitenreiter allerdings mit einem Meistertitel in der Tasche dann gemacht hat? Oder braucht es da noch ein bisschen mehr? Also, das kann wahrscheinlich nur er selber entscheiden. Ich würde ihm raten, zu bleiben, logischerweise. Was wäre denn, ja, könnte die Bundesliga mit dem Breitenreiter oder weiß ich nicht, was
nachdem
als,
in der Bundesliga
als Perspektive interessant wäre?
Nachdem man in der Bundesliga mit ehemaligen FCZ-Trainern so gute Erfahrungen gemacht hat,
André Breitenreiter
relativ bald dann auch ohne Job da gestanden. Henriksen, das müssen wir vielleicht noch sagen, für die das nicht mitbekommen haben, aus Dänemark ist zu hören, also dänische Medien berichten, dass er sich ernsthaft mit einem Abgang beschäftigt ist, schon eine Weile, also dass es vielleicht auch an ihm liegt, dass da noch nicht viel passiert ist.
Ja gut, dann würde man sich eher früher als später können mit dem Thema beschäftigen und dann hat der neue Sportchef die schöne Aufgabe, zu einem neuen Trainer suchen, der dann Bo beerbt. Die Frage ist dann, was passiert mit der Mannschaft? Man weiss, es wird dann Diskussionen geben, die werden immer lauter. Wie reagiert die Mannschaft darauf? Quasi lame duck-Effekt. Es muss nicht unbedingt negativ sein. Also wenn sich die Mannschaft wohlfühlt und ja, sich mit dem Verhältnis kann abfinden und keine Störgeräusche entstehen, muss das nicht unbedingt schlecht sein. Aber natürlich wird es die Nebengeräusche geben, weil man offensichtlich ja befürchtet, dass er könnte gehen. Ich glaube, Befürchtung, das ist das richtige Wort, weil wenn es gut läuft, befürchtet man ja, dass ein Trainer gehen könnte. Nicht, wenn es schlecht läuft und man hofft, dass ein Trainer wird gehen. Also mit diesen Emotionen müssen sie können umgehen können, aber ich glaube, das fällt dir auch einfach, wenn du relativ weit oben bist.
Ich meine, die gute Nacht ist Oktober. Man hat noch ein bisschen Zeit. Aber ja, ich glaube, irgendwann wird ein Entscheid müssen fallen und dann bin ich schon gespannt, was für eine Dynamik es auslöst. Also in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt genug Beispiele von Trainern, die dann ja, keinen Schaden genommen haben. Also im Hockey, wir haben es vorhin kurz diskutiert, im Hockey kommt man als erstes Ken Trunke in Sinn, der hat das, glaube ich, mehrfach geschafft, oder? Oder nur einmal?
Als Nein, Trainer, mit dem Essen bist du auch Meister geworden. Eben, glaub, 2005.
In Zürich und in Bern eigentlich nicht mehr gewünscht gewesen. Meine 2005. Auf nächstes Jahr. 4.
4.
Nein, 0-3.
5 war Davos gewesen.
0-3-0-4 ist Bern Meister geworden.
Ja.
Das ist das Mark Weber.
Overtime-Goal in Lugano.
Weber, genau. Overtime
wo sich der Ken Trunke dann verbeugt hat, so demonstrativ. So.
Ja.
Ich habe jetzt nochmal geleistet und jetzt muss ich halt gehen.
Eigentlich noch schön, muss man sagen. Gewisser Sinn für den Show-Effekt. Also, er hat es zweimal geschafft. Jetzt Larry Uris ist, glaube ich, auch so ein Kandidat gewesen. Also, es muss nicht zwingend sein, dass man dann die Arbeit einstellt, als Fußballspieler oder als Hockeyspieler jetzt in diesen Fällen. Aber ja, da ist der Athlet dann wahrscheinlich eben gleich vergleichbar. Aber es kann zu einem Problem werden. Es kann dann schon sein, dass jemand abhängt irgendwann.
Es kann eigentlich nur passieren, wenn die Mannschaft beschließt, dass der Trainer, der oben ist, ein richtiger Kotzbrocken ist, auf Deutsch gesagt, und dass man es dem auf keinen Fall gönnt. Aber ich glaube, die Eigeninteressen der Spieler und im Verbund als Mannschaft dann immer noch wichtiger und stärker sind als so eine Emotion. Also das muss dann schon schwerwiegend sein, bis eine Mannschaft dann abhängt. Und das kann man sich jetzt im Fall von Bo eigentlich nicht vorstellen.
Apropos schwerwiegend. Schwerwiegende Vorwürfe kommen aus der Romandie. Und zwar im Schweizer Eishockey gibt es ein bisschen schwer durchschaubaren Fall. Also die Vorwürfe sind nicht nur schwer, sondern auch schwer durchschaubar. Passiert ist was genau?
Passiert ist am Sonntag in Zug, eigentlich die beiden Meister von der letzten Jahr gegeneinander gespielt, Zug gegen Servet. In der Verlängerung stand 1-1, hat Servet das Goal geschossen, ist aber erkannt worden wegen Goalie-Behinderung. Ist eigentlich recht eindeutig gewesen. Sami Vatanen ist in Holstein reingefahren, man hat das gesehen, hat ihn leicht gestreift, es war keine schwere Behinderung gewesen, aber das hat gelangt, um das Goal, das dann nachher durch den Vincent Praplan erzielt worden ist, zu kennen. Und praktisch gleichzeitig hat nachher Daniel Winnick an der Bande die weiße Fahne gekisst, das heisst, er hat das Flottiertuch genommen, hat es um den Stock gewickelt und nachher als weiße Fahne geschwenkt, worauf er von den Hedgeschiedsrichter mit einer Spieldurchstrafe beleidigt worden ist. So, das ist einmal die Vorgeschichte. Dann ist am Montagabend zum Urteil vom Einzelrichter gekommen, wo Daniel Willig zu einer Sperre verdonnert hat.
Ein Spiel?
Wegen Beschimpfung von der Schiedsrichter, das ist der Regelpassus, ein weitläufiger Begriff, wo man dann eben auch solches Fehlverhalten...
Das ist eigentlich ein lächerlich machen, oder?
Das ist, geht ein bisschen in das rein, ja. Also Disrespect for the game, mehr oder weniger das, wo die Schiedsrichter auch auf sich beziehen können, logischerweise, weil sie ja die neutralen Vertreter sind vom Veranstalter. Gut. Interessant war dann, dass in der Urteilsbegründung vom Einzelrichter die Stellungnahme von Daniel Winnick auftaucht ist, wo man wirklich zweimal hat müssen heranschauen, um das zu glauben. Er hat dann nämlich dem Schiedsrichter Stricker, der am Sonntag auf dem Eis gestanden ist, vorgeworfen, er hat ihn mal geschlagen. Und zwar vor 4 Jahren, 2019. Man hat dann herausgefunden, das ist passiert beim ersten Heimspiel von Genf zwischen Servet und Biel. Und dort soll er geschlagen worden sein auf der Spielerbank. Also eigentlich ein ungeheuerlicher Vorwurf.
Das schlimm. Was ist denn aber wirklich passiert?
Ja gut, wir sind dann nachher auf die Spurensuche gegangen und haben dann von den Beteiligten, die sich eigentlich nicht outen wollten, weil sie zum Teil in Dienst von anderen Clubs sind, zum Teil nicht mehr im Dienst sind, Schiedsrichterseite, wo zum laufenden Verfahren, weil es noch eine Kursfrist gibt, bis am Samstag sich nicht äussern dürfen, aber so durchschimmern lassen haben, was dort passiert ist. Und weil das deckungsgleich ist, hat man nachher können sagen, tatsächlich ist das passiert. Daniel Winnick hat irgendwie gefuchtelt nach einem Icing, dann ist Daniel Stricker zu der Spielerbank von Genf hergefahren und hat dann mit dem Trainer diskutiert, um das abzustellen. Und dann hat der Arm vom Winnick irgendwie den Weg gefunden vor das Gesicht vom Stricker und der hat dann den Arm quasi. Da variieren dann die Aussagen je nach Partei zwischen weggeschoben und weggeschlagen. So, das ist es gewesen. Aber verarbeitet hat man das Ganze eigentlich relativ gut, meines Erachtens. Man hat sich nämlich ausgesprochen und gesagt, den Fall legen wir sofort zu den Akten. Man muss dazu auch sagen, es ist während dem Spiel niemandem irgendetwas aufgefallen und nach dem Spiel hat es keine entsprechende Berichterstattung gegeben, dass da etwas vorgefallen ist. Also hat man wirklich sagen, es hat niemand etwas mitgekriegt. Jetzt, ich gehe davon aus, wenn es auf einer Spielerbank zu einer, sagen wir mal, Schlägerei zwischen einem Schiedsrichter und einem Spieler kommt, dann kriegt das jemand mit. Es sind ja noch Kameras im Stadion. Das war ja nicht ein Drittligaspiel, das nachher irgendwo in einem Kabinengang zu einer Schubfrei gekommen ist, sondern das hätten alle mitgekriegt. Also, ich habe mich von Anfang an gefragt, wie glaubwürdig ist der Vorfall? Insbesondere beim Daniel Winnick, der in der Vergangenheit auch schon aufgefallen ist durch zum Teil massive Kritik an den Schweizer Schiedsrichter und eben auch seine Schilderungen. In dem Statement, das er abgegeben hat, dass da quasi
eben jetzt eine Hexenjagd
im Gang sei.
Das habe ich den spannendsten Teil gefunden. Also er sagt, vielleicht kannst du das noch einmal zusammenfassen, oder ich versuche es zusammenzufassen, du kannst mir sagen, ob es stimmt. Es werde eigentlich seit dem Zwischenfall vor 4 Jahren, wo man zur Seite geschoben hätte, damals nach einer Aussprache und gesagt hat, okay, ist gegessen, alles halb so wild. Seither fände ich eine regelrechte Hetzjagd von der Schweizer Schiedsrichter auf ihn statt. Also man hat ihn besonders auf dem Kicker seither, so nach dem Motto, was man zum Teil Polizisten unterstellt, dass wenn wenn jemand sich mit einem Polizisten anlegt, dann leitet er sich mit allen Polizisten an, oder? Weil es so eine Solidarität gibt unter Kollegen. Das wirft er den Schweizer Schiedsrichter vor. Also schwarz auf weiß in dieser Stellungnahme. Das habe ich schon richtig verstanden. Das wäre tatsächlich ein ungeheuerlicher Vorwurf.
Das wäre ein ungeheuerlicher Vorwurf, ja, wo er versucht zu beweisen durch die Schilderung von einzelnen Strafen. Er hat da und dort mal ein Spiel durchgekriegt, einmal wegen einem hohen Stock an den Hals von einem Gegner, wo dann der Einzelrichter nur einen Buss ausgesprochen hat. Ja, jeder Spieler kann grundsätzlich, egal in welchem Mannschaftssport, jederzeit, wenn man den Schiedsrichter oder den Schiedsrichter vorwerfen, dass sie speziell auf ihn achten und speziell gegen ihn Strafen aussprechen. Ich meine, das ist ein bisschen das Wesen vom Profi wahrscheinlich auch, dass er das Gefühl hat, er wird ungerecht, zu Unrecht bestraft. Und wenn man das wirklich ernsthaft betreibt, dann macht man sich selber verrückt. Und das hat in dem Fall meiner Meinung nach dazu geführt, dass sich Daniel Winnig da irgendwie eine Verschwörungstheorie zurechtgelegt hat mit den Schweizer Schiedsrichtern. Also, ich finde es gut, der Einzelrichter hat zwar formellen Fehler gemacht, er hat nämlich das Statement von Daniel Winnig dargestellt als Statement von Winnig und von Servet, was nicht stimmt, weil das finde ich noch gut. Servet überlässt den Spieler bis zu einem gewissen Punkt, wie und ob sie sich äußern wollen bei diesem Vorfall. Natürlich, wenn es ein schwerwiegender Fall ist, dann schauen sie an und sagen, vielleicht macht das lieber nicht, aber in dem Fall haben sie gesagt, ja gut, wenn du das machen willst, eigentlich deine Verantwortung, finde ich noch gut. Nur, eben, also der Einzelrichter hat das nicht berücksichtigt und hat den Servet mitgenannt. Und das ist präzisiert worden im Verlauf vom heutigen Tag, am Dienstag, 3. Oktober, dass sie eben dort nicht beteiligt gewesen sind. Was irgendwie den Eindruck noch verschärft, dass der Daniel Winnig wirklich das Gefühl hat, dass ich eine Hexenjagd im Gang. Also er muss die Leute auch überzeugt haben, nein, ich will das machen. Und
ja,
ich muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Und das finde ich ein bisschen schwierig, oder? Gott, vielleicht sagt er, ich spiele nicht die letzte Saison da, er ist mittlerweile 38. Darum stört mich das eigentlich nicht mehr gross.
Ja, also es scheint ja die letzten 4 Jahre auch nicht so gestört zu haben, wenn man ehrlich ist. Also natürlich hat er gestört, wie er scheinbar schlecht behandelt worden ist auf Schweizer Eis. Das hat man auf seinem Twitter-Account bestens dokumentiert können nachlesen. Aber leistungsmässig, also das ist nicht umsonst Teil von dieser Meistermannschaft vom vergangenen Frühling. Also das war einer der Leistungsträger jetzt in den letzten Jahren. Alte und die NHL-Spieler, um die 700 NHL-Matches, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe es vorher nachschauen und noch nicht gemacht. Das können wir jetzt gerade nachholen. Aber eigentlich ja jemand, der ganz gut zu Schlag gekommen ist auf Schweizer Eis. Scheinbar himmelschreiend unfaire, ungerechte Behandlung, die ihm da widerfährt. NHL-Match 798 Regular-Season-Spiel und dann noch 63 Match in den Playoffs. Also, das ist das, was mich dann stutzig macht. Also, es gibt so Leute, die fühlen sich immer benachteiligt, in jeder Lebenslage. Es ist immer jemand anders schuld, irgendjemand hat es immer verbockt und man selber ist aber nie schuld und man wundert sich dann, warum man selber aber auch nicht wirklich vorwärts kommt.
Da fehlt aber Daniel Winnig irgendwie Motivation und Grundlage dazu. Also eben, der hat eine gute NHL-Karriere gehabt, das musst du haben, sonst kommst du nicht auf so viel Spiel. Und in der Schweiz hat er eigentlich immer Erfolg gehabt. Also er ist vielfach Topscorer gewesen. Er ist ein kantiger Stürmer, den man auch gerne zuschaut. Eine eigene Art, sich fortzubewegen, relativ eckig, sage ich mal, nicht sehr geschmeidig, aber das gefällt den Haufen Leuten, die schauen dem wirklich gerne zu. Und wie du gesagt hast, trotz dem vehementen Eingriff der Schiedsrichter ist es nicht gelungen, dem Erfolg und dem Titel zu hindern. Also es ist schon eben der Verdacht, dass da irgendwie...
Aber könnte man nicht sagen, einer, der 800 plus NHL-Match gemacht hat, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, ich weiss nicht, von was er redet. Und in der NHL ist er immer gut behandelt worden und in der Schweiz aus irgendeinem Grund, warum auch immer, schiere Mafia.
Ja, dass in der NHL nicht genau gleich gepfiffen wird wie bei uns, das ist klar. Und vielleicht braucht es eine gewisse Zeit, bis man sich da als NHL-Spieler daran gewöhnt hat, wie die Schiedsrichter mit dem Spieler und mit dem Spiel umgehen bei uns. Aber er ist jetzt, ich glaube, 2018 zu Genf gekommen, müsste jetzt in der 5. Saison sein. Nimm ich an.
Ja, also 18, 19 ist das erste Mal auftaucht.
Immerhin hat er die Erfahrung schon gemacht jetzt und dass er sich zu dem Zeitpunkt mit seiner Erfahrung und mit seinem Erfolg zu so etwas hinreisen lässt, das stimmt mir ein bisschen nachdenklich. Eigentlich sollte er ja gelassener sein und sagen, ja gut, vielleicht sind die Schiedsrichter nicht so, wie ich mir das vorstelle oder gewöhnt bin, aber was soll's.
Ja, lustig ist ja, dass er Conor McDavid irgendwann mal erwähnt hat, wo ja, also wenn man zwei Eishockey-Spieler vor sich hat, gibt es nicht viele Spielertypen, die grössere Unterschiede ja, gibt es wahrscheinlich schon. Aber sag es mal so, Daniel Winnig ist sehr weit weg von einem Conor McDavid, was etwa alles angeht. Und das Lustige ist, in der NHL kannst du mit dem Conor McDavid machen, was du mit sonst niemand anderem darfst. Also das ist das, was dort beklagt wird, dass die Schiedsrichter viel zu wenig streng sind, wenn man den Herrn McDavid anlenkt. Und zum Teil kann man dann wahrscheinlich auch, je nach Blickwinkel, auch immer ein bisschen temperieren. Aber zum Teil ist dort schon etwas dran, dass es dass ein McDavid jetzt nicht unbedingt bevorzugt wird, weil man wahrscheinlich Mitleid hat. Da sind wir schon wieder beim Mitleid mit diesen armen Tröpfen, die da irgendwie versuchen zu stoppen. Also schon nur diesbezüglich hinkt der Vergleich, wo der Kollege Winnick herbeizieht. Jetzt hat er sich ein bisschen vergaloppiert. Wie kommt er aus dieser Nummer raus? Also spätestens jetzt müssen ja die Schiedsrichter auf dem Radar haben.
Ich weiß nicht, ob er sich vorgestellt hat, dass er durch seinen Entscheid jetzt nichts mehr zu sagen quasi aus der Affäre draus ist. Wird wahrscheinlich auch von der Schiedsrichter Stricker ein Schreck gewesen sein, als er das gehört hat. Er soll einen geschlagen haben, wird sich sicher an den Vorfall erinnern. Aber eben, weil man das zu den Akten geleitet hat und also nicht so schlimm befunden hat, glaube ich, ist er doch recht verschrocken, dass es wieder auf das Tapet kommt jetzt. Ich glaube, ja. Einerseits finde ich es gut, dass man die Spieler bei Genf machen lässt und sich äussern lässt. Andererseits hätte man dort vielleicht müssen den Hebel ansetzen und nochmal nachfragen. Hat man vielleicht gemacht, weiss ich nicht. Aber willst du das wirklich machen? Das tönt schon ein bisschen seltsam, muss man sagen. Aber gut, wenn man sich dafür entscheidet, dass man die Spieler machen lässt bis zu einem gewissen Punkt, ja, dann müssen sie auch die Eigenverantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist auch das Prinzip dort, dass man einem 38-jährigen ehemaligen NHL-Profi zumutet, dass er für sich selber Verantwortung übernimmt, auch für seine Äußerungen. Finde ich eigentlich okay.
Das war Verschwörungstheorie Nummer 1 gewesen. Und weil wir gerne Konzepte haben, haben wir gerade noch immer, einen.
Wir versuchen es
noch einen. Aber zuerst haben wir noch das.
Zuerst haben wir noch das.
Als Anregung, kann, doch nicht als Kritik.
Ja, wir haben eine Anregung. Wir haben vor ein paar Wochen schon ein paar Anregungen gehabt, wo der Murat Yakin den Christian Gross zitiert hat, der wiederum zu seinem Bruder Hakan Yakin geredet hat, damals, Anfangs Nullerjahr, wo der FC Basel in seiner ersten Meistersaison war, von der Neuzeit. Ausschnitt stammt übrigens aus einem hervorragenden SRF-Dokumentarfilm, den Topf im Kopf, was ich jetzt nicht für einen sensationell guten Filmtitel halte, aber der Film selber ist sehr sehenswert. Unter anderem, weil sich der Christian Gross dort lässt, die Augenbrauen schneiden von einer Coiffeuse, was allein eigentlich schon Grund genug ist, um sich die ganzen, ich glaube, nur 50 Minuten oder so reinzuziehen davon. Also eine Haarregung hätten wir an
unsere Kollegen in der Premier League.
Und zwar welche?
Die von der Abteilung VAR, also Video Assistant Referee.
Also eigentlich Schiedsrichter. Sie schaffen doch den Videobeweis ganz ab. Ich glaube jetzt...
Mehr oder weniger, glaube ich,
das Engländer. Jetzt macht es den
Kessel. Das hat es, glaube ich, vor. Also jetzt. Die verschiedenen Gremien, die es dort gibt, von der Liga, FA, über die Schiedsrichter, GmbH, die es gegründet haben.
PGMOL heisst sie, glaube
ich. PMGOL,
irgendwas. Darfst du mich nicht fragen, für was es steht?
Auf jeden Fall. Also der Bock, den die geschossen haben am Wochenende, das war am Samstagabend, glaube ich, Spiel Tottenham gegen Liverpool. Eigentlich Führungstreffer von Liverpool in der 29. Minute, glaube ich, Thias, wo steil geschickt wird vom Mo Salah. Wunderschöner Schuss ins lange Eck. Linienrichter, oder wie mein Kollege Roth sagt, Linie Jockel. muss man vielleicht rausschneiden, weiß nicht.
Ach, das mögen die schon verleiden.
Gut.
Also ich weiß nicht, ob es der Kollege Roth mag verleiden, dass man ihn da outet, dass offensichtlich Liebhaber von profanen Schmeigen gegenüber den Schiedsrichterassistenten, die einen ganz wichtigen Job machen.
Auf jeden Fall, Linienrichter soll für die Pfannen auf ein Goal nicht gegeben. Und nachher hat man aber ein Stammbild gesehen, ohne die berüchtigten Linien, die gezogen werden. Dann. Und hat schon dort gesehen, eigentlich, das war kein Offside gewesen. Und dann hat man darauf gewartet, dass der VAR eingreift und die Entscheidung korrigiert ist. Aber nichts passiert, man hat dann nachher auch keine weiteren Bilder gesehen. Es ist einfach entschieden worden, kein Goal. Freistoß, Tottenham, weiterspielen. Und auch in der Pause ist nachher nichts gekommen. Man hat dann darauf gewartet, dass irgendeine Erklärung folgt. Die ist dann irgendwann gekommen von der Schiedsrichtervereinigung, GmbH, was das auch immer ist.
Also, ich habe es noch extra für dich nachgeschaut. Es handelt sich um das Professional Game Match Officials Board, PGMOB.
Okay. Gut.
Stimmt das? Nein, das stimmt gar nicht. PGMOL ist die Abkürzung, aber es ist gleichzeitig das PGMOB.
Das L steht Board. Dann wahrscheinlich für Limited, wo...
Das ist deine GmbH.
GmbH.
Also, auf jeden Fall die.
Die haben sich nachher erklärt, dass Human Error vorliegt, also menschlicher Fehler.
Das haben wir angemerkt.
Offensichtlich hat der Video Assistant Referee, der hat noch einen Assistent dabei. Und der Assistent ist eigentlich dafür verantwortlich, um den Assistant Referee darauf hinzuweisen, dass er gepennt hat oder irgendetwas. Also, die Erklärung war dann scheinbar, dass sie nicht mitgekriegt haben, dass die Schiedsrichter auf dem Platz das Goal aber kennt haben, also dass sie auf Offside entschieden haben, was mir ziemlich schwer fällt, das zu glauben, weil wenn du dem Spiel zuschaust, dann siehst du, dass
das
Spiel
das ist nicht, auffällig.
Dass kein Goal gefeiert wird und dass das Spiel von einem Punkt wieder gestartet wird, wo nicht der Mittelpunkt ist, also offensichtlich ein Freistoß. Was dann nachher gekommen ist, war bemerkenswert gewesen. Also dann haben sich natürlich die Panthers und Experten wie Hyänen über den Fall hergemacht. Und dann der VAR in der Luft zerrissen, oder? Und das Argument, das man am meisten gehört hat, ist, dass man sich ja abgefunden hat damit, dass der Mensch Fehler macht, und zwar der Schiedsrichter auf dem Platz. Jetzt hat man aber den VAR installiert, um eben die Fehler können korrigieren. Und dass dann dort auch wieder menschliche Fehler passieren, mit dem hat man offensichtlich nicht gerechnet.
Ja, vor allem.
Erstaunlicherweise. Also, das ist ja logisch, dass dort auch wieder Fehler passieren können. Ich finde es jetzt ein bisschen verrückt, dass man davon ausgehen muss, dass eben der Assistant Referee, der eigentlich dafür da ist, um zuschauen, was auf dem Platz passiert, dass er kann eingreifen und seinem Kollegen auf dem Platz helfen, nicht bemerkt, dass statt einem Goal das Offside angezeigt worden ist und dann einfach Check Complete gesagt hat. Also für den Schiedsrichter heisst das Good to go, es ist das Offside gewesen, wir können weiterspielen.
Also der Alex Frey hat vielleicht doch recht gehabt, damals. Und er davon geredet, dass der VAR wahrscheinlich gerade am Gipfel holen war in einer entscheidenden Szene, wo er sich benachteiligt gefühlt hat. Also irgendwann, und das wissen die, die uns schon ein, zwei Mal zugelassen haben, ich finde der VAR eigentlich eine gute Idee. Also,
grundsätzlich, warum nicht? Grundsätzlich schon, warum aber vielleicht nicht? Vielleicht nicht in jeder Situation. Also
aber wenn nicht in dieser Situation. Wenn du hast ein Offside, es ist klar, kein Offside, also eine vermeintliche Offside-Situation. Ist klar, du hast das Gefühl, du siehst es mit bloßem Auge, wenn du das Standbild anschaust. Dann sagt man, ja, aber die kalibrierte Linie ist ganz wichtig. Dann würde ich sagen, wenn es so klar ist, dass man es ohne Linie sieht, dann ist es ein klarer Fehlentscheid, sonst nicht. Aber wir haben uns jetzt auch in der Schweiz unsäglicherweise für die kalibrierte Linie entschieden. Und dann vergisst man die Linie zu ziehen. Also,
ja gut, ich weiß,
das ist peinlich, also blödsinniger geht es nicht.
Ich glaube, es ist gar nicht so weit gekommen, weil die tatsächlich davon ausgegangen sind,
dass
die, also das war die Ausrede, sie haben gemeint, die haben auf Goal entschieden. Und darum haben sie gesagt, check complete. Ja.
Das ist eine Absurdität sondergleichen.
Das dunkelt mir einfach ziemlich unglaubwürdig.
Und dann ist Spannendes passiert, dass sich der Jürgen Klopp, wo ja als Liverpool-Trainer jetzt sehr direkt betroffen war und eigentlich ja sonst nicht unbedingt der Typ ist, der sich zurückhält mit Kritik an Schiedsrichter oder sich immerhin regelmässig auch äußert, wenn Böcke geschossen wären, ist er dann noch zweimal benachteiligt worden. Also man kann sowohl bei der ersten roten Karte, die direkt rote Karte ist, gegen Curtis Jones, die vom Videoschiedsrichter korrigiert wird zur roten Karte, das ist zuerst gelb und dann sieht man in der Wiederholung, dass die offene Sohle das Schienbein vom Gegenspieler doch gröber abrasiert. Gleichzeitig ist es, man sieht, er will den Ball spielen, streift den Ball, geht er bewegt. Kann man über alles diskutieren. Die gelb-rote Karte von Diogo Jota ist eine Mischung aus seltsamer erster Gelbe und idiotischer zweiter Gelbe von Seite des Spielers, was schafft, in einem eigentlich nicht gefährlichen Bereich des Spielfelds einen umzusensen, wo gelbe Karte, wie klar ist.
Die zweite ist sicher klar gewesen. Und dort was für den Schiedsrichter vielleicht noch der Fall deutlicher gemacht hat, ist die beiden gelben Karten innerhalb von einer Minute. Oder? Also das ist ja wie im Affekt passiert nachher. Der wahrscheinlich drei Druck wach geworden, der ist irgendwie am Durchdrehen oder so. Und bei der ersten gelben Karte, man hat den Eindruck gehabt, der Gegner sei über die eigenen Füße gestolpert. Allerdings hat er mit der Sohle zuerst Jota sein Skibein berührt und dann ist der Einfuss hinten an die Wade gekommen und dann hat er sich selber ins Stolpern gebracht. Ja, das hätte man vielleicht nicht müssen geben.
Am Schluss aber, Herr Klopp, ruhig, sachlich. Ich sehe den BBC, wo er mehr oder weniger der Reporter dazu aufgefordert hat, nach dieser Sache nachzugehen, statt ihm einfach ein Zitat zu entlocken, das dann Schlagzeilen gibt. Und darüber aus nicht mehr. Ich bin gespannt, ob er das in Zukunft weiterhin so wird handeln. Und spannend wird auch sein, was jetzt als nächstes kommt. Also Liverpool, wo grundsätzlich jeden Punkt braucht beim Versuch, diese Saison wieder ganz vorne dabei zu sein, hat jetzt angekündigt, dass man schon noch nicht ganz zufrieden ist mit der Erklärung, es handele sich um menschliches Versagen. Also wörtlich redet man davon, dass es inakzeptabel ist. Und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Also wenn man von professionellem Verhalten redet, gerade in England, wo man, nein, das hat er auch schon gesagt, wir finden das gut, dass man von den Spielern verlangt, dass sie sich anständig aufführen auf dem Platz, dass sie auf gewisse Mätzchen verzichten, was sich im Fußball unangenehmerweise eingeschlichen haben in den letzten Jahrzehnten. Würde dann aber im Umkehrschluss auch bedingen, dass man sich seriös beschäftigt mit der Materie, wenn man am Arbeiten ist, auf Seite von der Matchoffiziellen. Das war in dem Fall offensichtlich nicht der Fall gewesen. Also an und für sich musst du überlegen, kannst du so ein Spiel tatsächlich werten? Mit einer dermassen absurden... Also ich meine, in Deutschland haben wir den Fall gehabt vom Phantom-Goal von den Bayern in Nürnberg, oder? Ist das gewesen? Bundesliga, ich würde sagen 97, ist ein Schleus gerade nachher, wo ein Ball als Goal gegeben worden ist, der nie im Goal war. Also der Thomas Helmer hat nebenbei durchgeköpfelt. Irgendwie so ist es gewesen.
Ja, dann hat man kann irgendwie einen knappen genau, Pfosten
durch. Hat nachher ein Wiederholungsspiel gegeben, wo dann Bayern, glaube ich, hoch gewonnen hat und am Schluss auch halb so wild. Aber das ist vergleichbar. Also man hat im Prinzip ein Goal, jetzt einfach in diese Richtung, ein Goal verschwinden, wo nie im Leben darfst verschwinden.
Gut, das ist nicht genau der gleiche Fall. Also dort spielt Tottenham Liverpool nicht darum gegangen, dass die nicht gesehen haben, dass der Ball ins Goal geht, sondern Offside-Entscheid gefällt.
Mit der Hacke am Goal vorbei 1994, so war es, ja. Gewesen, Thomas Helmer.
In dem Fall nicht einfach ein Offside-Entscheid, der nicht korrekt war. Jetzt aus welchen Gründen? Früher hätte man mit dem einfach leben müssen. Wenn man den VAR noch nicht hatte. Wenn die auf Offside entschieden haben, hätte man nachher am Fernsehen können schauen. Es war kein Offside, aber man musste sich mit dem Entscheid abfinden. Das war irgendwie noch spannend, weil diskutiert wird ja immer noch. Man hat auch mit dem VAR genug Gelegenheit zum Diskutieren, sei das bei herkömmlichen Penalty, Foul-Penalty zum Beispiel, aber auch bei Entscheid bei roten Karten. Vielleicht verlässt man sich zu fest darauf, dass man durch den VAR die alleinige Wahrheit herausfindet. Ich glaube, beim Offside könnte man das. Mhm. Man hat das Beispiel gesehen von der KI bei der WM. Also dort hat man eine KI, die sich einschaltet und alles berechnet und dann ist es narrensicher, sagt man.
Ja, vielleicht
schon so weit ist.
Müsste man halt wenigstens einen Narr vor Technik setzen. Also was das Absurde ist, wenn es um Offside geht, wie du richtig sagst, kann man eine Schwarz- und Weiss-Entscheidung fällen. Meiner Meinung nach zu Unrecht, das wäre gar nicht nötig. Aber man will das jetzt so. Darum spielt man ja so Situationen auch aus. Früher hat man ja den Luis Diaz zurückgepfiffen und gesagt, ja, kannst den Angriff gerade abbrechen, ist Offside. Und dann sieht man die Wiederholung und sieht, wäre nichts gewesen, dann hätte er ein lives Goal laufen können. Jetzt lässt man ihn fertig spielen, genau aus diesem Grund. Dann kommt die Fahne, sehr spät, da regen sich die Leute dann auch immer wieder drüber auf, wobei man hat sich jetzt langsam daran gewöhnt. Und dann schafft man es dort immer noch zu verhauen. Also dann, das wäre meine Anregung. Macht es richtig oder hört auf. Es ist jetzt wie, es ist zu lang. Man doktert schon zu lang an dem VAR rum. Es sind jetzt 5 Jahre plus, als dass wir es nicht können im Fußball.
Als Anregung, nicht als Kritik. Damit nochmal.
Ja, und sie haben ja auch in der Premier League schon einige Entscheide gehabt, wo eben auch die Offside-Entscheidungen aufgrund von falsch kalibrierten Linien dazu mal noch nicht funktioniert haben. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man dort in dem Bereich dem System hundertprozentig vertrauen kann. Aber wenn man sagen muss, dass schlussendlich wieder der Mensch schuld ist, dann könnte man eigentlich darauf verzichten und sagen, ja Gott, dann können wir uns auf den Schiedsrichter auf dem Platz verlassen, dann haben wir wenigstens, dann sparen wir uns gewisse Emotionen, wenn wir ein Goal feiern, das nachher gleich nicht gegeben wird, obwohl man sieht, dass es gewesen wäre. Ich bin auch dafür, dass man mindestens bei den Offside-Entscheidungen den VAR perfektioniert und dann auch braucht, weil es tatsächlich hilft. Also ich glaube, wenn man die Rechnung machen würde, hat man jetzt mehr korrekte Entscheidungen, als man früher hatte. Aber der Anspruch ist natürlich, dass man jede Entscheidung korrekt fährt. Das muss eigentlich auch sein, wenn man die Technik hat. Bei der Penalty bin ich nicht so sicher. Also vor allem bei der Handball. Dort sieht man Interpretationen, wo auf jede Seite kann gehen. Ist es das angeschossen? Hat er den gesehen? Ist das eine Vergrößerung von der Körperfläche? Ist es vor allem, was mich am meisten stört, die Definition von natürlicher Bewegung, wo man nachher in die Zeitlupe schaut, wenn sich einer zum Beispiel, wenn einer reingrätscht, dann muss er mit dem Arm irgendeine Bewegung machen, weil das machst du instinktiv, um das Gleichgewicht irgendwo können halten. Also, das ist wahnsinnig schwierig. Aber beim Offside hast du ja eigentlich, eben, wie du sagst, schwarz und weiß am Schluss. Und das sollte möglich sein. Und wenn es ein Mensch gibt, nachher, dann muss man sich überlegen, hat man die richtigen Leute? Offensichtlich nicht. Also, die zwei, die dort im Einsatz waren, der eine ist der England. Die 48 Stunden vorher sind die in den Emiraten gewesen, glaube ich, ein Spiel am Leiten als VAR-Team. Und dann hat man denen vorgeworfen, es sei ja nicht möglich, dass die am Donnerstag quasi in den Emiraten sind und zwei Tage später in Nord-London ein Spiel leiten. Finde ich jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil das ist jetzt nicht eine unübliche Reise.
Nein. Ich glaube, an dem, also vielleicht ist es an dem gescheitert aus irgendeinem Grund, aber ja, da muss man sich vielleicht ganz grundsätzlich etwas überlegen. Lass uns das Hands-Thema ja nicht auch noch auftun, weil sonst werden wir heute nicht
mehr. Ist aber spannend.
Mega spannend. Aber komm,
das finde ich auch das Faszinierende beim Fußball. Du kannst über so viele Sachen diskutieren, weil es dort so viele Grauzonen gibt.
Jetzt aber fertig, Diskussion.
Gut. Also gehen wir in Endspurt. Endspurt.
Endspurt.
Kein Flatterbaum mehr.
Da sind wir.
Der Baseball-Sport beklagt den Frühtod von Tim Wakefield mit 57 ist er mal gestorben. Zweimal die World Series gewonnen mit den Boston Red Sox. Die einen oder anderen Baseballfreunde erinnern sich noch an ihn. Warum?
Er war eigentlich der Meister vom Knuckleball, eben von dem Flatterball. Relativ unberechenbar für die Schläger nachher. Und ein ganz faszinierender Wurf. Es gibt sehr wenige Pitcher, immer weniger, die den Wurf beherrschen. Und darum eigentlich einzigartig gewesen. Und hat gespielt bis, was haben wir ausgerechnet, 44, wenn es vorher gesagt 45.
45 habe ich unter grossen Anstrengungen ausgerechnet.
Mit Statistiken, die für sich sprechen. Ich weiß nicht, ob das etwas nützt. Weil man sonst nicht regelmäßig über Baseballstatistiken berichtet. Earned Run Average 4,41.
Gut, das ist jetzt gar nicht so beeindruckend eigentlich. Das ist so lief. Aber das Schlimme ist, wenn der Knuckleball, also dazu muss man sagen, ein Knuckleball ist ein Wurf, der viel langsamer fliegt als ein durchschnittlicher Wurf. Also Pitcher normalerweise. Ja, Fastball und dann noch ein paar langsamer. Und ein Knuckleball ist eigentlich ein Ball, der so geschossen wird oder geworfen wird, dass der wirft, eigentlich selber zum Teil auch nicht genau weiss, wo er landet. Er weiss ungefähr, wo er angeht, aber er flattert so unvorhersehbar in der Luft, dass es eben extrem schwierig ist, ihn zu treffen. Also, nachher gelesen, Jason Giambi, das war in den Nullerjahren so einer von diesen grossen Schlagmannen gewesen, hat unter anderem für die New York Yankees gespielt, hat davon geredet, dass es einfacher sei, besoffen gegen Wakefield zu spielen, im Versuch, weil der Versuch, den Ball zu bereichen, dann wahrscheinlich aussichtsreicher ist als in top vorbereiteten, nüchternen Zustand. Ich glaube, das sagt fast mehr aus als alle Statistiken. Hat auch dafür gesorgt, übrigens, dass er so lange nicht spielen konnte, Wakefield, weil der Wurf logischerweise auch den Körper nicht gleich beansprucht und deutlich weniger hart wirft. Aber wir sind einfach ein bisschen traurig.
Ja, wir sind ein bisschen
mit
traurig.
Tim Wakefield auch der Wurf ein bisschen mehr verschwindet.
Ja, mein Lieblings-Knuckleballer war natürlich der Herr Dicke, weil der bei den Mets gespielt hat. Aber das nur nebenbei. Bayern München, ein gewichtiger Zugang. droht. Oder
bangt. Du sagst droht. Andere sagen blüht oder winkt. Jérôme Boateng, mittlerweile 35, ist bei den Bayern zurück. Mindestens mal im Training, stand Dienstag Mittag. Schwierig, oder? Also, der ist in Lyon jetzt 2 Jahre gewesen, dann hat man den Vertrag nicht verlängert, weil es auch sportlich nicht gelaufen ist. Gleichzeitig hat er neben dem Platz juristischen Ärger am Haus, das ist auch seine ehemalige Partnerin in der Ferien, das ist vor 5 Jahren gewesen, tätlich angegriffen haben, ist dort zweimal verurteilt worden schon. Unter anderem zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro. Also da sind wir dann nicht mehr im... Ja, das ist wirklich nicht unerheblich, logischerweise. Und jetzt hat das bayerische oberste Landgericht das Urteil revidiert vor ein paar Tagen. Aber nicht gesagt, dass es per se völlig daneben ist und man sich komplett verschätzt. Es ist im Prinzip um Formalien gegangen. Im Berufungsprozess hat es Rechtsverstöße gegeben, scheinbar auf Seite des Gerichts. Einer von den Richtern, so wie ich es verstehe, hat sich an der Entscheidung beteiligt, ob er muss in Ausstand treten, weil er befangen sei. Was ja logischerweise nicht geht. Was aber noch nicht per se dazu zur Folge hat, dass das Urteil juristisch völliger Hafenkäse ist, sondern man muss es einfach noch einmal anschauen, weil natürlich etwas nicht in Ordnung sein. Also heisst konkret, Bayern hat im Moment einen im Training, kann man machen, man hat ja auch verletzte Innenverteidiger, 3 oder 2, wenn man dann einen Vertrag gibt, gleich und dann lässt spielen, kann es aber sein, dass man dann den Zirkus definitiv in der Stadt hat demnächst, weil nämlich im Gerichtssaal die nächste Runde losgeht. Ob das denn gut ist, ist eine Frage. Und die andere ist, wie gut ist der Jérôme Boateng überhaupt noch? Hat in Lyon praktisch nicht mehr gespielt, letzte Saison 6 Matches von Anfang an gemacht. Das ist nichts. Der Körper hat nicht mehr wirklich mitgespielt. Ist denn da überhaupt eine Verstärkung? Wenn man sich dann überlegt, was sonst an Gepäck mitkommt, hat man vielleicht früher müssen für Ersatz sorgen, wo das Transferfenster offen war, wo man nicht nur arbeitslose Fußballer können verpflichten. Am Wochenende war Ryder Cup. Golf, wie wir Freunde wissen. Der Kampf USA gegen Europa. Das war eine klare Sache für die Europäer. Ist das Format noch spannend? Oder müssen wir zum Lever Cup übergehen, wo am letzten Tag doppelte und dreifache Punkte vergibt?
Ich glaube, das Problem ist das Heimspiel, wo man sich auch immer darauf freut. Das ist eine Veranstaltung, die Golfer eigentlich nicht kennen, nämlich ein feindseliges Publikum gegen sich zu haben. Im Normalfall gibt es einzelne Zwischenrufe. Jetzt spielst du als Amerikaner in Europa eine johlende Masse, wo die Spieler auspfeift und es wird gebaut und Sprüche werden gemacht. Und das hat man jetzt einfach so, die letzten 12 Ryder Cups sind, glaube ich, wo daheim entschieden worden sind, immer mindestens mit 5 Punkten Unterschied. Das heisst 5 Siegunterschied. Es gibt 28 Partien, glaube ich, wenn es mir recht ist. Und der Unterschied ist recht gross. Das heisst, es ist nie richtig spannend. Man hat gemerkt, dass der Heimvorteil eigentlich alles andere auf die Seite büßt, was man sonst hat. Die Amerikaner ja mit ihren 12 Spielern alle in der Top 25 klassiert von der Welt. Das ist eigentlich ein deutliches Zeichen. Da haben ein paar Rookies dabei gehabt, ein paar Leute, die weiterhin klassiert sind. Eigentlich, wenn man die auf neutralem Boden hätte, Spieler, Vorteil klar bei den Amerikanern. Die Amerikaner haben der letzte jetzt der vorletzte Ryder Cup mit 10 Punkten Vorsprung gewonnen, 19 zu 9, das ist ein vernichtendes Ergebnis, also da bist du dann quasi chancenlos. Und da muss man sich schon überlegen, ob das in dem Format, sage ich jetzt, mit den Spielen, die man hat, mit der Punktverteilung noch Sinn macht, weil es einfach nicht mehr spannend ist. Ja, es ist, scheint immer klar, die daheim sind, die gewinnen.
Gute Überleitung zum letzten Thema. Am Wochenende auf dem Berner Plastikrasen. Oh ja, der eine oder andere sagt, das sei ein wahnsinniger Vorteil für IB. Kommt zum Duell der 2 grossen Clubs in der Schweiz. IB gegen Basel. Unterschiedlich könnten die Vorzeichen nicht sein. Sonntag, 4:30 wer gewinnt?
Also man müsste schon irgendwie, man müsste mit dem Teufel zu einem hergehen, wenn IB den Match nicht gewinnen sollte. Sagen wir es mal so. Aber andererseits, die Verfassung, die der FC Basel ist, das kann im Prinzip alles passieren, wenn da irgendetwas im Umfeld vielleicht passiert, sprich Heiko Vogel, dann könnte da eine Gegenreaktion kommen, aber ich glaube nicht, dass das lang zum Punkt gewinnen für den FC Basel tippen auf 3-1 für IB.
3-1 IB. Ich glaube, mit dem Teufel zugehen wird es nicht. Ich glaube, für das ist die Basler Mannschaft das Fest durchgeschüttelt. Ich glaube aber gleichzeitig, also so schlecht wie gegen Lausanne Uschi nach dem Gegengol kann man eigentlich gar nicht im Spiel aus Basler Sicht. Egal, wie verunsichert das man ist. Gut, das hat man in Iverdon auch schon gemeint. Dann ist aber Luzern gekommen, dort hat man unentschieden gespielt. Und das bringt mich dazu. Ich bin nicht unwiderstehlich unter der Woche in der Champions League engagiert, am Mittwoch zu Abend in Belgrad. Das heisst, eine sehr unangenehme Aufgabe, auch wenn es der sportlich einfachste Gegner ist in dieser Champions League-Gruppe. Dann gibt es ein 1-1 am Sonntag. Sedi Itten, der Basler in Berner Dienst, bereicht einmal. Und dann muss eigentlich nach dieser Woche der Tierno Bari irgendwie und dann wahrscheinlich dann wirklich reinstolpern. Aber dann ist er mal drin und das tut ihm gut. Und wer weiß, vielleicht ist das der Anfang von einer wunderbaren Geschichte.
Nur wird es ihm nicht so einfach fallen, auf der Kunststraße zu stolpern.
Also du meinst, das wird ihm jetzt wieder zum Verhängnis werden. Also ich glaube, es gibt ein 1-1, du sagst 3-1 IB. Wir merken uns einmal mehr, wer da den Hausfrauentipp abgegeben hat. Und bedanken uns fürs Zuhören.
Bis dann.
Wiederhören.
Pro und Konter.